Seid ganz herzlich gegrüßt, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Wir wollen weiter in den Epheserbrief schauen. Das ist die 20. Folge heute, bald 2 Jahre, ich glaube im August 24 haben wir damit gestartet und sind jetzt immer mehr Richtung Ende unterwegs und schauen uns heute die Verse 18 bis 21 an. Und ihr dürft sehr gerne mit aufschlagen und ich lese die Verse 18 bis 21 vor. Tatsächlich will ich bei 15 schon starten. Das ist ein zusammenhängender Text, der letzte Predigttext, wo es um Weisheit ging. So starte ich ab Vers 15, um uns ein bisschen den Hintergrund wieder in Erinnerung zu rufen. Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und jetzt geht unser Predigtvers los. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Frucht Christi. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Im Lauf meines Studiums, Lehramtsstudiums, mussten wir relativ viele Psychologie-Vorlesungen oder Seminare auch besuchen. Und es war mal mehr und mal weniger interessant. Also jemand, der sich ein bisschen mit der Psychologie beschäftigt, kann sich ja auch manchmal nur in den Kopf fassen, dass man denkt, wie um alles in der Welt kommt man jetzt dazu. Aber die Hauptfrage in der Psychologie in diesen Vorlesungen war natürlich in Bezug aufs Lernen. Wie wird menschliches Verhalten gesteuert oder woher kommt menschliches Verhalten? Wieso handeln Menschen in gewissen Kulturen, Altersabschnitten, hier war es eben bei Schülern zwischen 8 und 18 oder 6 und 18, wie verhalten sie sich und wie kann es möglichst gesteuert werden? Und was relativ schnell klar wurde, aus egal welcher Sichtweise, ob das jetzt eher also eine Sache ist, die ich auch aus christlicher Perspektive völlig ablehnen würde, weil das eine ganz andere weltanschauliche Basis hat, oder ob es näher dran war an meiner Weltanschauung, aus christlicher Sicht, jede Theorie, die sich damit beschäftigt hat, hat im Kern ausgesagt, so frei sind wir gar nicht in unserem Verhalten, wie wir denken. Wir denken, wir wären frei, wir könnten uns entscheiden, für was wir wollen und uns verhalten, wie wir wollen. Ein Stück weit vielleicht unser Wesen formen, wie wir wollen, aber letztendlich hat jede dieser Theorien über diese Frage, warum verhalten wir uns, wie wir uns verhalten, warum denken wir, wie wir denken, ausgesagt, eigentlich sind wir zu einem großen Teil fremd oder außen gesteuert. Da sind Dinge, die von außen Einflüsse ausüben und deshalb machen wir, was wir machen und begreifen es aber gar nicht. Begreifen gar nicht, dass wir Sklaven dieser Dinge sind. Und da gab es dann die verschiedensten Leute. Jemand, der mal ein bisschen über Psychologie liest, der wird sicher mal über Skinner stolpern, der viel hier forschte und sagte im Kern, unser Verhalten ist eigentlich ein Produkt von unserer Umwelt und wie dieses Verhalten gestärkt wird. Also wenn ich was mache, wenn es belohnt wird, dann werde ich es wieder machen. Wenn es aber bestraft wird, werde ich es eher nicht mehr machen. Der hat dann so menschenähnliche Wesen wie Ratten untersucht und kam deswegen darauf. Das hat mich auch ein bisschen seltsam angefühlt, durch Rattenexperimente auf menschliches Verhalten zu kommen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber das ist eben eine der Haupttheorien, die bis heute, obwohl sie schon um die 100 Jahre alt ist, so diese Lernforschung beeinflusst. Freud natürlich, wenn sich jemand mit Psychologie auseinandersetzt, wird er sofort auf Freud stoßen und die Psychoanalyse. Und Freud sagte ganz heruntergebrochen, eigentlich ist das, wie wir uns verhalten, das, was wir wollen, das, was wir machen, ist es getrieben von unbewussten Trieben. Da sind Triebe in uns. Und da hat er denen ganz speziellen Namen gegeben. Oder diese ganz frühen Kindheitserinnerungen. Und weil ich als Kind vernachlässigt wurde, suche ich jetzt deswegen das und so weiter. Und so versuchte er, unser Erwachsenenverhalten zu beschreiben als gesteuert von Trieben und vergangenen Erfahrungen bis hin zur frühesten Kindheit. Da gab es immer neue Forschungsrichtungen. Ich will jetzt ja auch keinen Psychologievortrag machen. Ich will nur sagen, die Sozialpsychologie, die sagte dann, eigentlich sind es die Vorbilder, der Gruppenzwang. Wir verhalten uns gar nicht, wie wir uns verhalten, weil wir das wollen, sondern wir kommen halt hier rein und alle sitzen, dann sitze ich halt auch. Alle stehen, dann stehe ich halt auch. Es wurde ein Test gemacht im Aufzug, haben sich alle auf den Boden gesetzt, kein Witz. Und der Proband hat sich auch hingesetzt im Aufzug. Nicht, weil er das wollte, aber wenn es halt 9 machen, dann muss der 10. das ja auch irgendwie machen, der kann ja nicht stehen bleiben. Also letztendlich, worauf ich hinaus will, die Psychologie, die mit Gottes Wort überhaupt nichts am Hut hat, hat aus verschiedensten Begründungen, Theorien, sagt sie, was wir machen, wie wir handeln, wie wir denken, ist zu einem ganz, ganz großen Anteil gesteuert durch Dinge, die uns gar nicht bewusst sind. Von außen, von innen, von verschiedensten Sachen. Und interessanterweise sagt unser Text oder unsere Stelle, in der wir gerade sind, hier im Epheserbrief, etwas sehr, sehr Ähnliches. Wir Menschen, wir sind kein neutraler Raum. Und Veränderung geschieht niemals einfach, indem ich einen Wunsch habe, das dann tue und mich verändere, als sei ich programmierbar wie eine Maschine, sondern unsere menschliche Persönlichkeit, sie ist dafür geschaffen, jede, deine Persönlichkeit ist geschaffen von Gott, um mit etwas erfüllt zu sein, das ihn antreibt. Das geht nicht anders. Da ist was in uns und es ist wie ein Vakuum. Und es kann nur etwas füllen, was höher ist wie wir, was größer ist, was da weiter draußen ist, das uns dann erfüllt und dann uns Sinn und Ziel und Kraft und Motivation gibt, um Dinge zu tun. Ich glaube, ein Großteil von den Menschen, die heutzutage unter Depressionen, Schwermut, Ängsten leiden, die spüren genau diese Leere in sich, genau diese Leere und damit diese Ziellosigkeit, Planlosigkeit, Hilflosigkeit. Und Paulus zeigt uns hier in unserem Abschnitt, dass es eine negative Steuerung von außen gibt, die wir unbedingt vermeiden sollen, und dass es eine positive Außensteuerung gibt, die wir unbedingt mit der wir uns füllen lassen sollen, um dann, das ist nicht der Sinn in sich selbst, sondern um dann in ein Handeln zu kommen, in ein Leben zu kommen, in eine Veränderung zu kommen. Und die wollen wir uns anschauen heute, diese zuerst negative Steuerung oder dieser negativen Einfluss, der auf uns hineinwirken kann und dann unser ganzes Wesen ergreift mit sehr, sehr schlimmen Auswirkungen. Oder diese positive äußere Sache, die in uns hineinkommt und die uns dann hineinbringt. Und das Schöne ist, wir schauen hier in Gottes Wort. Wir nehmen das nicht von Rattenexperimenten wie Skinner, sondern wir dürfen in Gottes Wort schauen und sagen, das ist Wahrheit. Und davon will ich mich füllen lassen, das verstehen und will dann in dieses Leben hineinkommen, das Gott eigentlich für mich vorgesehen hat. Schauen wir uns zuerst diese negative Außeneinwirkung oder ich glaube, man kann es tatsächlich Außensteuerung anschauen, die Paulus hier nennt, und es ist Rausch. 18a. Und berauscht euch nicht mit Wein. Und wir sehen gleich, dieses Und zeigt, es ist nicht einfach irgendwie zusammenhangslos im Raum. Jetzt möchte Paulus auch noch über Alkohol sprechen, das ist ihm auch noch wichtig. Sondern das ist hier drin im Kontext, in diesem Hintergrund. Es ging um Weisheit. Es ging um ein Leben in Torheit, in Dummheit, in den Versen vorher. Ein Leben, wir hatten es das angeschaut in der letzten Predigt, das die Zeit vergeudet. Ein Leben, das nur für sich selbst lebt. Ein Leben, das wie Sand zerrinnt, aus dem man nichts bauen kann. Oder ein Leben in Weisheit, das auf Gott baut. Es begreift, ja, diese Welt ist böse, aber durch Gottes Geist und Weisheit kann ich ein Leben führen, das nicht töricht ist, wie Paulus es sagt in Vers 17, sondern ich kann verständig sein, was Gott von mir will. Ich darf das wissen und darf dann danach handeln. Und in diesem Hintergrund sagt er jetzt, und wenn ihr weise sein wollt, wenn ihr begreifen wollt, was Gottes Wille für dein Leben ist, und ich hatte ja letztes Mal erklärt, ich denke nicht, dass es so sehr Entscheidungen sind, soll ich diesen Beruf wählen, soll ich diesen Menschen heiraten, soll ich das machen, sondern wir haben uns 6 oder 7 Dinge angeschaut, wo die Bibel klipp und klar sagt, das ist Gottes Wille, dass Menschen gerettet werden, dass wir heilig leben, dass wir, und dann haben wir verschiedene Dinge gesehen, also das ist dieses grundsätzliche christliche Leben, Weisheit dafür. Und jetzt sagt Paulus, und jetzt will ich euch noch sagen, wie ihr in diese Kraft hineinkommt. Dass es nicht einfach aus euch kommt, sondern dass es mit Kraft und Stärke gefüllt ist und wirklich gelingt. Und dann beginnt er mit dem negativen Punkt und er verneint es und er sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist. Wir können nicht genau sagen, wieso Paulus hier über Alkohol spricht. Das ist schon ein bisschen naheliegend, wenn ihr euch erinnert, das ist ein paar Monate her, fast 2 Jahre, wo habe ich eine ausführliche Einführung gemacht in den Epheserbrief und wir haben gesehen, dass die Stadt schon ziemlich übel dran war. So ein bisschen Reeperbahn-Feeling war da durchaus auf den Straßen zu spüren. Hafenstadt in der heutigen Westtürkei. Und vor allem berühmt für ihren Artemis-Kult oder Diana, wie die Römer sie nannten. Die Römer konnten sich nicht mal selbst Götter ausdenken, übersetzten einfach griechische Götter in ihre Sprache und verehrten sie dann. Und in diesem Kult, da ging es drunter und drüber. Wirklich, wir hatten hier das gesehen, dass der Kern dieses Kultes eigentlich darin bestand, in einem gewissen Rausch, ob der jetzt durch Alkohol, irgendwelche drogenartigen Substanzen oder einfach durch diese Orgien, diesen Kult, der dort betrieben wurde. Aber Menschen sollten in eine Art neue Erfahrung, neuen Rausch hineinkommen, um irgendwelche übernatürlichen Erfahrungen zu machen, wenn sie eben von nah und fern in diese Stadt reisten, um hier auf dem Artemision diese Artemis zu verehren. Wir wissen auch vom Dionysos-Kult, wenn ihr euch ein bisschen so in der griechischen Mythologie auskennt, ist es der, der meistens so dran liegt und die Trauben flattern ihm in den Mund und der Becher ist nicht weit. Das ist der Gott des Saufens, der Gelage, der Feste. Einen eigenen Gott dafür zu haben, spricht auch sehr stark für eine Kultur der Griechen damals. Und so, wir können mit Sicherheit davon ausgehen, ein Epheser, der zum Glauben an Jesus kam, das war jetzt nicht dieser brave Schulbub unbedingt, der gut erzogen und alles verstehen, da jetzt sitzt, sondern es waren durchaus raue Menschen, Hafenstadt, Götterkult. Und wenn die jetzt zum Glauben kommen, ist es durchaus naheliegend, dass auch die Flasche oder damals wahrscheinlich eher der Krug und der Becher nicht allzu weit standen. Und das hiermit ein Problem war, auch müssen wir verstehen, und ich glaube deswegen auch ist der Alkoholismus im Vergleich zu vergangenen Jahrhunderten weit nicht so stark ausgeprägt. Wir lenken uns halt durch andere Dinge ab. Aber damals gab es halt nicht viel mehr. Es gab Feste, Spiele und man konnte saufen. Es gab nichts großartig anderes an Ablenkung. Und dementsprechend wird es hier ein Problem gewesen sein. Und Paulus sagt jetzt, den Ephesern, besauft euch nicht mit Wein. Ihm geht es nicht um Getränkeregeln. Darf man dann Bier trinken, Paulus? Das ist überhaupt nicht die Frage. Damals gab es noch kein Bier, zumindest nicht im heutigen Sinne. Ihm geht es auch nicht darum, irgendein Gesetz aufzustellen über Alkohol. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das passt hier auch nicht rein. Sondern im Kern will er sagen, liebe Epheser, da ist was in euren Küchen oder Lagerkellern. Und wenn ihr zu viel davon zu euch nimmt, dann hemmt es euren Verstand, dann ist eure Sinneswahrnehmung falsch eingestellt. Und die Gewohnheit dieses Konsums von Alkohol wird zu furchtbar dummem Verhalten führen. Deswegen sagt er, berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist. Oder die NEÜ übersetzt, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Zügelloses Leben. Und das brauche ich nicht erklären, das wissen wir. Zur Genüge, wo der Alkohol fließt, da wird die Zunge lockerer, da wird es lustiger, geselliger und sehr, sehr schnell dummer oder gewalttätiger. Ich habe nachgedacht, kann man das verallgemeinern oder muss man das einfach so stehen lassen? Ist immer ein bisschen schwierig. Vielleicht ging es Paulus ja wirklich einfach um Alkohol. Aber ich glaube es nicht, denn er stellt ja hier gleich was gegenüber. Ich denke, ihr Lieben, im Kern will er sagen, liebe Gläubigen Ephesus und heute zu uns, es gibt Dinge, zum Beispiel den Alkohol, da müsst ihr extrem aufpassen, weil ihr von außen etwas bekommt, das euer Verhalten, euer Wesen steuert in eine negative, schlechte Richtung. Und da müsst ihr aufpassen. Ich denke auch im Kern, das ist vielleicht das die Hauptquelle der Zerstreuung in dieser antiken Welt gewesen. Heiße Tage gehabt und dann kommt der Abend und man sitzt zusammen. Dann trinkt man halt. Das war eben so. Und er will ihnen sagen, nein, das ist diese Zerstreuung, dieses von außen was in sich hineinkommen lassen, was zu einem extrem, extrem gefährlichen Verhalten führen kann, zu einem sündigen Verhalten, macht es nicht. Und ich denke schon, dass wir das verallgemeinern können und ein Prinzip daraus ziehen können, zu sagen, dass eine große Gefahr für uns als Gläubige in Dingen liegt, die von außen unser Denken, Fühlen, Handeln und Sprechen verstärkt übernehmen. Es ist völlig ohne Frage, wenn ich jeden Abend Alkohol trinke, wird es was mit meinem Wesen und mir machen. Es ist völlig außer Frage, wenn ich jeden Abend Filme anschaue, wird es etwas mit meinem Verhalten, Denken und Fühlen machen. Wenn ich jeden Abend in einer gewissen Gruppe bin, die einen gewissen Einfluss hat, wird es was mit meinem Verhalten, Sprechen, Fühlen, Tun, Machen. Das können die verschiedensten Dinge sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass Alkohol bei uns ein so großes Problem ist, und es ist gut und ich hoffe, es ist wirklich so. Eher umgekehrt, gerade in der jungen Generation ist da eher so eine Alkoholabstinenz fast schon. Man ist so ein bisschen in der, ich optimiere mich bis hin zum sonst noch was, und da passt Alkohol nicht rein. Weil jetzt wollen die jungen Menschen 600 Kilometer durch die Wüste rennen, habe ich gehört. Gell, da ist irgend so ein neuer Star, der rennt, und jetzt wollen alle rennen. Das ist ja auch super, es gibt schlimmere Dinge. Aber ich glaube, im Kern geht es hier darum, dass er sagt, und berauscht euch nicht mit Wein und berauscht euch nicht mit Dingen. Lasst diese Dinge nicht von außen die Kontrolle über euch und über euer Leben übernehmen. Kappt das, wenn es so ist, denn es führt zu Ausschweifung, es führt zu Unordnung, es führt zu Zügellosigkeit, zu einem verschwenderischen Leben. Und so will ich dich durchaus ermutigen, wenn bei dir im Haus vielleicht nicht mal Alkohol ist, dann herzlichen Glückwunsch, das ist schön. Wenn da was ist, das ist für mich auch völlig in Ordnung. Aber setze durchaus mal für Wein etwas ein, was vielleicht in dein Leben hineinpasst. Das kann ich dir nicht vorgeben. Ich will jetzt auch nicht eine Liste mit 10 Dingen machen, die das vielleicht sind. So weise, so selbstreflektiert, denke ich, sind wir. Ist da eine Sache in meinem Leben, die, wenn es ein Lückentext wäre, und berausche dich nicht mit in dem Ausschweifung, in dem Zügellosigkeit, in dem ein verschwenderisches, verkorkstes Leben ist. Und wenn du da eine Sache einfüllen kannst, und ich vermute, ihr Lieben, wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, werden wir was finden. Dann sollte das, nach dem, was Paulus hier sagt, gekappt werden. Diese Verbindung sollte dringend weggeschnitten werden, gelöst werden. Und jetzt kommt er zum Hauptpunkt, diese Hauptaussage, dieses Sondern, Vers 19. Vers 18b, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Das ist eine ganz klare Gegenüberstellung. Macht das nicht. Gewisse Dinge müssen raus, diese Verbindung soll weg. Die kommt in euch hinein und die wird etwas mit euch machen, das nicht gut ist. Aber die andere Verbindung, die braucht ihr und werdet mit ihr gefüllt. Werdet aufgefüllt damit. Dieses lasst euch erfüllen, das ist eine Verbform. Das könnten wir am besten übersetzen mit seid ständig erfüllt oder lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Also ein fortdauerndes Erfülltwerden. Das ist vielleicht so wie mit meinem Teich zu Hause. Ich habe einen Teich, schon vom Vorbesitzer. Und da waren sogar mal zwei drin, die ich gerade sehe. Sehen tue ich sie nicht, aber die sind sonst hier. Sind da mal reingehüpft, was ich nicht empfehlen würde. Der ist ziemlich tief, aber auch verschlammt. Und es führt eine Regenrinne in diesen Teich. Hat der Vorbesitzer so gebaut, fand ich sehr schlau. Irgendwann habe ich verstanden, das ist, glaube ich, gedacht als Zisterne. Und nutze es seitdem auch so. Und da fließt genau ein Wasserrohr, ein Abflussrohr hinein vom Dach. Und jetzt gerade ist der ziemlich leer, vielleicht ein Drittel schon am Wasserstand gesunken. Einmal, weil ich abends kräftig rausschöpfe natürlich, deswegen geht was raus. Aber ich glaube, vielmehr ist es einfach Verdunstung. Bei der Hitze, das ist unglaublich, da kann man fast zuschauen. Das Wasser, das geht einfach hoch, das verdunstet. Und wenn hier nicht bald Regen kommt, ich glaube, für nächste Woche ist was angekündigt, dann wird in einigen Wochen dieser Teich leer sein. Da ist nichts reingekommen. Der ist einfach dann leer. Da ist noch eine Pfütze und irgendwie Schlamm und Schlick unten drin. Aber der ist nicht mehr voll. Das heißt, dieser Teich ist angewiesen, dass aus diesem Fallrohr wöchentlich, am besten täglich, neues Wasser dazu kommt. Und so sagt Paulus, lasst euch immer wieder erfüllen. Natürlich könnt ihr jetzt den Gartenschlauch anmachen, da einmal Wasser reinspritzen in den Teich und sagen, so, voll, muss mir keine Gedanken mehr machen, in einem Monat wäre der wieder halb leer. weil da jemand Wasser rausnimmt und weil das Ding verdunstet. Und so braucht der Christ ein immer wieder neues, stetiges, tägliches, wöchentliches erfüllt werden, gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und die Frage ist hier nicht, habe ich den Heiligen Geist? Wenn du wiedergeboren bist, hast du ihn. Punkt. Der kommt und geht nicht. Das ist Gott sei Dank nicht so. Das wäre schrecklich. Wenn der Geist bei jeder Sünde wieder flüchten würde, dann wären wir verloren. Vollkommen verloren. Aber wir haben den Geist, haben wir erst in Epheser 1 gelesen, als wir das Ganze ausgelegt hatten, dass wir versiegelt sind. Epheser 1, Vers 13. Versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und der ist ein Unterpfand des Erbes, also der ist ein Pfand für uns, der ist ein Beweis für uns. Gottes Geist lebt in uns. Die Frage ist nicht so sehr, habe ich den Heiligen Geist? Wenn du wiedergeboren bist, hast du ihn. Die Frage hier ist, hat der Heilige Geist mich? Das will Paulus hier eigentlich sagen. Hat der Heilige Geist mich und mein ganzes Leben? Wir sind sein Tempel. Aber ist alles in mir auch dieser Tempel oder euch räume ich mir schön neue Kammern da ständig ein, die wieder mir gehören, wo ich das Sagen haben will? Hat der Heilige Geist mich und mein ganzes Leben? Die Bibel lehrt sehr klar, und es ist vielleicht der Hauptvers dafür, 18b, dass Christen mehr oder weniger mit dem Heiligen Geist erfüllt sein können. Es gibt keinen Christ, der nicht den Geist hat, dann ist er kein Christ, dann ist er nicht wiedergeboren. Aber ein Christ kann mehr oder weniger mit dem Geist Gottes erfüllt werden, sonst macht diese Stelle ja auch überhaupt keinen Sinn. Paulus kann Ihnen nicht sagen, werdet mit dem Geist erfüllt, aber die sind schon bei 100%. Lass uns einige Stellen anschauen, dass vor allem die Apostelgeschichte für uns sehr hilfreich, weil wir das am Leben von Menschen sehen, dass Menschen tatsächlich mehr oder weniger mit dem Geist Gottes, Christen mit dem Geist Gottes erfüllt sind. Kapitel 4, das ist die Stelle vor dem Hohen Rat, wo Petrus vor dem Hohen Rat steht. Und schaut mal Apostelgeschichte 4,8. Sehr interessant, wie das hier formuliert ist. Ab Vers 7 lese ich. Und nachdem sie, Johannes und Petrus, in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen. Lukas, es ist sehr wichtig, hier klar zu machen, was Petrus jetzt hier sagt, kommt aus einem Zustand der völligen Geistfülle. Also da ist Gottes Geist in ihm und der spricht jetzt. Vers 31 im selben Kapitel. Und als sie gebetet hatten, das ist jetzt die ganze Gemeinde, nachdem sie wieder frei wurden, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist eine Gemeinde, die hat Pfingsten bereits erlebt. Das sind dieselben Leute. Und jetzt sind sie hier und beten und danken und loben Gott und sie werden erfüllt mit Heiligem Geist. Hatten sie ihn vorher nicht? Doch, natürlich hatten sie ihn. Aber es ist eine neue Kraft, ein neues Aufleben, ein neues Fallrohr, durch das Wasser kommt und es auffüllt. Apostelgeschichte 6, Vers 3. Ein Qualifikationsmerkmal für die Diakone oder diese praktischen Diener der Gemeinde war: Ihr Lieben, wenn ihr jemanden aussucht, dann soll der was haben. Schaut mal, 6, Vers 3. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes. Also sie wollen ihnen sagen, schaut, dass es Männer sind, die gefüllt sind, die den Geist Gottes in sich tragen und der in ihnen wirkt, die voll sind mit ihm. Nicht jemand, wo das nur hinplätschert, wo es in Richtung leer geht, der standbedenklich sinkt und da keine Kraft, wenig Leben ist. Ein letztes Beispiel, Apostelgeschichte 11, 24. Auch hier finden wir eine ähnliche Formulierung. Es geht hier um Antiochia gerade, ist schon einige Zeit her, da haben wir uns das Ganze in der Bibelstunde angeschaut. 11, 24. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Ihr Lieben, ich glaube wirklich, dass es ein Punkt ist, den wir kaum bis gar nicht auf dem Schirm haben. Ich kann mir nicht genau erklären, warum. Manchmal muss man auch nicht alles erklären. Ich weiß wirklich nicht, ob das eher aus, also ist in manchen christlichen Kreisen wurde das einfach ins völlig fast schon Lächerliche gezogen. Also wo man dann auf die Veranstaltungen geht und dann wollen sie den Geist Gottes herunterbeten oder heruntertanzen oder heruntersingen. Und das sind dann Veranstaltungen, die erinnern mich an 1. Korinther 12 bis 14, wo Paulus sagt, wenn die Ungläubigen kommen, die denken doch, ihr seid verrückt, wenn ihr so eure Versammlungen feiert. Ich weiß nicht, ob es das der Hintergrund ist, durch diesen starken, oft sehr seltsam charismatische Praktiken der letzten 130 Jahre, dass man sagt, ah, mit dem will ich nicht so viel zu tun haben. Aber mir ist es relativ egal, was andere falsch machen. Ich will es ja richtig machen. Und hier sehen wir ganz klar, Paulus sagt, liebe Gläubige, liebe Christen, ihr seid nicht einfach frei in eurem Tun. Ihr seid, da sind Dinge, die euch steuern, die Einfluss übernehmen. Kappt gewisse Dinge, unbedingt, in diesem Fall der Alkohol. Guckt, dass es euch nicht übernimmt. Aber ihr braucht eine andere Steuerung, eine Leitung, eine Führung, eine Quelle, die außerhalb von euch liegt. Und wenn ihr euer christliches Leben leben wollt, dann müsst ihr damit gefüllt sein. Nicht ihr könnt, ihr solltet, ihr müsst. Weil das ist diese Kraft, die wir brauchen. Spielt es überhaupt eine Rolle in unserem geistlichen Leben? Haben wir überhaupt dieses Thermostat in uns, das merkt, es wird bedenklich kalt. Das ist viel zu kühl, das muss wärmer werden, das muss wieder hochgehen. Oder ist es achselzuckend, man lebt seinen Alltag. Ihr Lieben, Gott will uns mit seinem Heiligen Geist füllen. Er hat ihn uns schon geschenkt, er hat uns die Wiedergeburt geschenkt, er hat uns Gaben geschenkt und jetzt will er uns voll machen mit seinem Geist. Das geschieht aber nicht durch irgendwie Handauflegungen oder irgend so ein Gipfelerlebnis auf einer christlichen Konferenz, wo man dann voll gepumpt nach Hause kommt und dann wie ein Luftballon wieder zusammengeht und der alte Trott geht wieder los. Nein, Paulus zeigt uns jetzt 4 Wege, wie wir mit dem Geist gefüllt werden können. 4 Wege, 4 Dinge, die uns voll des Geistes machen. Und es ist tatsächlich die Grammatik hier, wenn ihr eine Elberfelder habt, die nimmt hier tatsächlich die richtige Form des Verbes, ein Partizip in Vers 19 und sagt, und werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander. Und dieses Partizip, redend, spielend, beschreibt immer, wie etwas funktioniert, die Handlung, die vorher beschrieben wurde. Also, wie werde ich mit dem Geist erfüllt? Der erste Punkt, gemeinsames Singen und Beten. Und das finde ich echt interessant. Und das zeigt mir schon, ich glaube, Paulus geht es hier nicht um ein ganz akutes, klares Problem oder eine Liste, weil irgendwie springt er vom Alkohol zum Geist Gottes hin zum Singen. Und es ist, aber ich glaube, er wollte hier einen Punkt machen und sagen, werdet mit dem Geist erfüllt. Und weil die Epheser sagen werden, ja, aber wie, Paulus, wie mache ich das denn? Sagt er, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Oder, wie die NEÜ das übersetzt, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Ganz interessant. Wir hatten vor einem guten Jahr, vielleicht schon ein bisschen länger, haben es mit allen Musikern, Technikern zusammengesetzt und einen Kurs gemacht über das Singen in der Gemeinde. Und das war einer der Hauptpunkte, den wir für viele, glaube ich, war das etwas Frisches, Neues zu begreifen. An dieser Stelle, hier steht, Wir singen zueinander oder uns gegenseitig zu. Ihr Lieben, wenn wir wie eben in der Gemeinde stehen und gemeinsam Lieder singen, und es ist, als ob Paulus hier so eine Liste machen will, Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder, also einfach Lieder, die Gott ehren, die Wahrheit über ihn und das Evangelium beinhalten, dann machen wir das und wir singen das füreinander, mit natürlich auch für Gott, aber auch füreinander. Und in diesem Singen, Beten, Anbeten, wenn es aus reinem Herzen gemacht wird, dazu kommen wir gleich, geschieht etwas, das Gläubige neu mit dem Geist gefüllt werden. Es ist wie Regen, der aufs Dach fällt und dann irgendwann ins Fallrohr kommt und das Ganze wird wieder gefüllt. Das heißt, miteinander zu singen, das ist eine geistliche Waffe. Das ist etwas Großes, Wunderbares, das Gott uns geschenkt hat, das wir auch nicht einfach nur alleine machen sollen, dazu kommen wir gleich, sondern gemeinsam machen sollen. Gemeinsam Gott anbeten und in diesem gemeinsamen Gesang, da passiert etwas. Und ich will zeigen, was nochmal mit der Apostelgeschichte. Ich würde gerne nochmal diesen Punkt behalten, gemeinsames Singen und Beten oder Anbeten, nochmal in Apostelgeschichte 4 gehen und es etwas genauer anschauen. Das ist wirklich interessant, was hier geschieht. Petrus und Johannes werden gefangen genommen, müssen sich vor dem Hohen Rat vertreten und während sie im Gefängnis sind, betet die Gemeinde für sie. Und es war ein langes, anhaltendes Gebet. Die haben die Nacht gebetet. Das heißt, ihr Anliegen war nicht, Gott, bitte befreie sie. Und das im Mantra 100.000 Mal in der Nacht. Sondern es werden echte Gebets-, vielleicht Singabende, Nächte gewesen sein, wo sie zusammenkamen, um sich zu ermutigen, miteinander zu beten, zu ringen, zu kämpfen. Nicht mantraartig ein Anliegen vorzubringen, sondern dem heiligen Gott zu begegnen. Natürlich mit diesem Anliegen. Und schaut mal, was passiert, als sie freigelassen werden in Vers 23. Ich lese ab dort. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitgläubigen und berichteten alles, was die hohen Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hätten. Jetzt schaut, was passiert. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Sie sagten, und das ist jetzt sehr interessant, achtet mal auf das Gebet und vielleicht habt ihr eine Fußnote bei euch in der Bibel. Du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Wisst ihr, was sie hier gerade machen? Die beten Psalm 2. Die beten Psalmen, genauso wie Paulus das hier sagt. Beten sie und in ihr Gebet hineingeflochten in die Anbetung Gottes, flechten sie, wahrscheinlich auswendig, die werden keine Bibel da gehabt haben oder keine Schriftrolle, Psalm 2 mit hinein und beten die Wahrheit Gottes. Vers 31, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ihr Lieben, ich sehne mich nach sowas. Das sind keine langweiligen Gebetsveranstaltungen, wo man auf die Uhr guckt und wartet, wann es denn endlich rum ist. Das ist nicht irgendwas, wo man zwei Anliegen sammelt und dann halbherzig dafür betet irgendwie, weil man, es ist halt jetzt die Zeit, es ist Gebetsstunde. Sondern hier sind Menschen zusammen, die, Vers 24, miteinander, gegenseitig, in Einheit beten und nicht irgendein Unsinn, sondern sie beten Gott an und sie beten sogar die Wahrheit Gottes hinein aus seinem Wort, in diesem Fall Psalm 2. Und Gott liebt so etwas, anders kann ich mir das nicht erklären. Und die Erde beginnt zu beben und sie werden mit Heiligem Geist neu aufgefüllt. Gemeinsames Singen und Beten. Das ist nicht zu plump, ich will es einfach wirklich herunterbrechen. Genau so, denke ich, lehrt es dieser Text. Du willst erfüllt werden mit Gottes Geist. Singe und anbete viel und gern in deiner Gemeinde, in deiner Familie, um immer wieder neu mit Heiligem Geist erfüllt zu werden. Zweitens, es ist schwierig voneinander abzugrenzen und so ganz klar ist mir auch nichts, aber ich vermute, dass Paulus in Vers 19a vom gemeinsamen, gegenseitigen Singen und Beten zum persönlichen, im Herzen singen und beten oder ja kommen will. Denn er sagt, spielend dem Herrn in eurem Herzen. Singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Also im ersten haben wir gesehen, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir uns hinsetzen müssen und großer Gott, wir loben dich. Herr, ich preise deine Stärke, dem anderen zusprechen müssen. Aber wir verstehen es schon, dass es eben Gemeinschaften sind, durchdrungen von diesen Dingen, von diesen Wahrheiten, diesen Liedern. Das kann gesungen sein, es kann gebetet sein, gesprochen sein. Und jetzt, manche übersetzen das in dem Sinne, dass sie dann sagen, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Also wenn wir das dann machen, sollen wir das aus vollem Herzen machen. Aber die wirklich guten Übersetzungen und Übersetzer sagen, nee, eigentlich steht hier, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also ich denke, am Ende, man kann es alles nicht voneinander abgrenzen. Aber worauf Paulus hier hinaus will, ist zu sagen, natürlich das, was ihr in der Gemeinde macht, in euren Kleingruppen macht, in euren Gebetszeiten macht, kann nur wirksam sein, wenn das auch im Persönlichen tief verankert im eigenen Leben und Herzen da ist, wenn euer Alltag daraus besteht, dem Herrn zu singen und zu spielen. Und er sagt, du willst mit Gottes Geist erfüllt sein, dann übe dich in der stillen, persönlichen Gebets-, vielleicht sogar Gesangszeit im Alltag. In deinem Herzen, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Wenn du Musiker bist und es war deine Stelle, um zu sagen, aber das ist meine Ermutigung gewesen, aus vollem Herzen mein Instrument zu spielen, denke ich, ist die Auslegung auch nicht verkehrt. Und dann darfst du es auch so beibehalten. Aber ich vermute wirklich, Paulus meint hier dieses Innere und sagt, ja, ihr Lieben, aber es bringt natürlich nichts, wenn ich einmal am Mittwochabend hier bin und jetzt will ich mit dem Geist erfüllt werden und komme aus einer trockenen Wüstenwoche. Nein, es muss tief, tief im Herzen drin sein, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Und das erfüllt uns mit dem Geist Gottes. Und dann ist es einfach ein Sammelsurium an verschiedenen Dingen tatsächlich. Da kann man auch kein System draus machen. Als ob sich das Paulus von der Seele runterschreibt und sagt, und noch ein weiterer Punkt, ihr wollt mit Gottes Geist erfüllt sein? Dann sagt Dank alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein dankbares Leben. Sag Dank alle Zeit und für alles. Und hier wird klar, Paulus sagt, ein ganz zentraler Bestandteil, um Gottes Geist zu erleben. Sein Wirken, das aufgefüllt werden mit der Gegenwart Gottes für ein heiliges Leben, geschieht, wenn wir Gott dankbar sind. Dankbar am Morgen, dankbar für das Frühstück, dankbar für das Auto, in das wir steigen, um zur Arbeit zu fahren, dankbar für die Begegnungen, danke für den Job, dankbar auch für die Herausforderungen, dankbar für die Kraft, dankbar für die Gemeinde, dankbar für die Familien, dankbar für die Freunde. Und so könnte diese Liste weitergehen. Paulus sagt, alle Zeit für alles. Ich glaube nicht, dass er hier, wenn er von allem schreibt, wirklich alles meint. Wir müssen nicht dankbar sein für die Sünde, für das Böse. Wir müssen auch nicht für Leid unbedingt dankbar sein. Das ist eine große Kraftquelle, da gibt es viele Stellen, die stark dazu ermutigen, das Leid als von Gott gewirkt auch anzunehmen. Aber wer dankt, der nimmt Gottes Geschenke nicht einfach selbstverständlich an, sondern wer dankt, macht sich bewusst und ist alle Zeit und immer und für alles, so wie Paulus es hier sagt, mein gesamtes Leben, die Summe meines Lebens, das sind alles liebevolle Geschenke Gottes an mich. Und wenn das Teil unseres Lebens ist, Wenn wir uns das angewöhnen, täglich, im Alltag, beim Schnipseln vom Gemüse, beim Autofahren, in der kurzen Kaffeepause auf der Arbeit, mit einem vollen, dankbaren Herz. Das ist ja wieder dieses Gebet. Dankbarkeit ist ja eigentlich eine Art des Gebets, das zu sagen, Gott, ich bin so dankbar, ich bin so froh, danke dafür. Erfüllt es uns mit Heiligem Geist. Es scheint etwas, Dankbarkeit scheint etwas zu sein, das den Geist Gottes anzieht, wo er gerne ist und wo er füllt. Und ein vierter Punkt, die Beziehungen. Und damit leitet Paulus eigentlich den gesamten nächsten Text ab Vers 22 ein. Aber gehört grammatikalisch definitiv noch hier mit hinein, dass er sagt, mit Gottes Geist erfüllt werden, ja, indem ihr gemeinsam singt, betet, indem ihr es persönlich in euren Herzen tut, indem ihr voller Dankbarkeit es Gott zurückgebt in euren Gebeten, in eurer Freude und in dem eure Beziehungen geordnet sind, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Einander untergeordnet. Es ist eine Art Überschrift für das, was kommt. Denn alles ab Vers 22 bis 6, Vers 9, das ist dann diese christliche Familientafel. Das Zusammenleben in der christlichen Familie. Und im Alltag leben in Heiligkeit. So, als ob Paulus sagen würde, aber ihr Lieben, das reicht nicht. Es ist wunderbar und es füllt uns mit dem Geist Gottes. Wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir danken, wenn wir uns nach Gott ausstrecken. Aber wenn das nicht, dieses Gefülltwerden, nicht übersetzt wird, die Zahnräder in Bewegung bringt, in das Leben, in die Beziehungen hinein, dann ist es nichts. Sondern das ist etwas, das kommt in Gang, dieser Motor, der beginnt zu laufen, von diesem Erfülltwerden mit dem Geist, eben durch dieses Andachtsleben, durch dieses Anbetungsleben. Und dann muss aber der laufende Motor, dann müssen die Zahnräder ineinander greifen und dann muss das in Bewegung kommen, im Leben, in unseren Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen Kindern und Eltern, zwischen Angestellten und ihren Hausherren. Die gibt's heute nicht mehr, aber können wir vielleicht dann später nochmal drüber reden, wie wir das in unser Leben übersetzen können. Aber in unseren Beziehungen, da muss es dann sichtbar werden, indem ihr einander untergeordnet seid in der Furcht Christi. Weil er dem Vater auch untergeordnet ist. Ja, das muss im Leben ankommen. Der Geist Gottes, der ist ja nicht einfach dann da. Und dann sind wir gefüllt und freuen uns, sondern dann beginnt es, unser ganzes Leben zu verändern. Und um diese Beziehung, dieses Vollwerden mit dem Geist nicht zu dämpfen, müssen diese Beziehungen der Ordnung und der Unterordnung richtig aussehen. Streit und Zwist, war jetzt Schwäbisch, ja? Zwist in unseren menschlichen Beziehungen, das vertreibt Gottes Geist. Es vertreibt ihn. Und Unterordnung, um das es ja auch gehen wird im nächsten Abschnitt, das setzt natürlich Ordnung voraus. Man kann sich unter nichts unterordnen, wenn da keine Ordnung ist. Ein Verständnis, wie das alles läuft und funktioniert. Und hier geht es wirklich nicht um eine Gemeindeordnung, das Leben in der Gemeinde. Hier geht es tatsächlich um die Familie. Das ist der längst zusammenhängende Abschnitt der gesamten Bibel, wo wirklich erklärt wird, wie ein christliches Familienleben aussehen soll. So die letzte praktische Anwendung in diesem Brief, bevor es dann in Richtung ab Vers 10 noch einmal zur Waffenrüstung geht und dann Richtung Zielgerade. Aber als ob Paulus vielleicht auch sagen will, bevor ich euch über eure Rolle, mit euch über eure Rolle als Ehemänner, als Ehefrauen, als Kinder, als Eltern, als Arbeiter spreche, will ich euch noch einmal das sagen. Dazu müsst ihr mit Gottes Geist erfüllt sein. Und ihr wollt den Geist, dann ordnet diese Beziehungen. Unterordnet euch gegenseitig. Und ihr werdet mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Ihr Lieben, vielleicht sitzt du hier und sagst dieser halbleere Teich bei Ewerts, das ist mein Leben, das ist meine Seele, so fühle ich mich, vielleicht schon lang. Da tröpfelt schon manchmal noch was rein, aber diese Fülle, dieses lebendige Wasser, von dem Tom vorher vorgelesen hat aus Johannes 4, da ist viel Durst, da ist viel Trockenheit, da gedeiht wenig. dann schiebt es nicht auf morgen, auf irgendwann, sondern macht es gleich heute. Kehr um, bring Gott diese Dinge. Und wahrscheinlich brauchst du niemanden dafür, der diese Dinge sagt. Du wirst sie wahrscheinlich kennen, aber auch das ist durchaus eine Empfehlung. Such dir einen Mann, eine Frau, den du vertraust, die du schätzt, die dich geistlich weiterbringen können. Guck, dass diese Quellen wieder laufen. Es liegt nicht an Gottes Geist. Es ist nicht, dass Gott bei dir steht mit verschränkten Armen und sagt, der ist zu oft gefallen, der war jetzt zu lange weg, das ist jetzt vorbei, sondern er ruft und er will füllen, er will auffüllen. Und das wird wahrscheinlich bedeuten, andere Dinge, mit denen du versucht hast, dieses Vakuum zu füllen, zu kappen, wegzumachen, hinter dir zu lassen und dich neu auszustrecken nach einem Leben in der Fülle in Gottes Geist. Wie? Starten wir auch mit den Punkten, die wir uns angeschaut haben. Mit Gebet, mit Gesang, Geschwistern, mit Dankbarkeit. Und dann kehr um. Und das ist ja das Herrliche. Wenn du gläubig bist, dann bist du in Christus. Und dann kann da viel verstopft sein, was hindert, dass das Gefülltwerden kommt. Aber Jesu Blut hat die Kraft. Hat die Kraft, dich zu füllen, zu vergeben, zu reinigen. Und er ruft dich. Komme zu ihm und werde gefüllt. Womit? Nicht mit dem Alten, nicht mit dem Vergänglichen, nicht mit dem, was niemals tiefgreifend dich wirklich voranbringt, sondern was dich abhält, was Ketten sind. Schneide diese Ketten ab und strecke dich aus nach Gott, der dich ruft und der dich füllen will. Mit sich selbst, mit seinem Geist. Amen.